ich brauche Utopien, weil ich glaube, dass wir Zukunft gestalten können. Und dass es ganz viele Dinge gibt, an denen wir uns aufhalten können. Also klar, Kriege, es gibt ganz viele negative Dinge, die uns beeinflussen. Und trotzdem hat jeder von uns eine Kraft und gemeinsam sind wir eben noch stärker. Das heißt, ich glaube in erster Linie, dass wir Dinge erreichen können.
Moin, moin, Hamburg!
Svenja Weber, Geschäftsführerin des Dialoghauses Hamburg und Social Impact Managerin. Mein Gast in dieser Folge. Ich bin Regine Marxen. Das ist der Podcast für alle, die hinter Hamburgs Fassaden blicken und wissen wollen, was das für Menschen sind, die diese Stadt gestalten und voranbringen. Und mit dem Zitat, das ihr gerade gehört habt, setzen wir schon mal den Vibe für diese Episode. Zeit für gute Nachrichten. Ja, meine Lieben, es wird positiv. Und dass du zuhörst, ist schon mal die erste gute Nachricht. Worum geht's? Um das Wir, das Miteinander, um Krise und Bewältigung. Um das Dialoghaus in der Hamburger Speicherstadt. Das gemeinnützige Unternehmen gibt es bereits seit 1988. Du kennst es vielleicht durch die Ausstellung Dialog im Dunkeln. Hier findest du keine klassischen Exponate, sondern erlebst Alltagssituationen in Dunkelheit oder Stille. Also du schlüpfst in die Haut von Menschen, die seh- oder hörbeeinträchtigt sind. Svenja Weber hat 2022 die Geschäftsführung übernommen. Davor war sie unter anderem für Wir bewegen Kids oder Das Geld hängt an den Bäumen tätig. Die zweifache Mutter übernahm diesen Job zu einem Zeitpunkt, an dem es dem Dialoghaus nicht gut ging. Nicht zuletzt die Pandemie hatte es an den Rand des finanziellen Ruins getrieben. Allein 700.000 Euro Corona-Kredite mussten zurückgezahlt werden. Die Kosten stiegen, die Besucherzahlen gingen zurück. Richtig übel. Svenja Weber trat auf die Bremse und führte das Haus in und durch die Planinsolvenz. Heute ist das Haus schuldenfrei und blickt positiv in die Zukunft. Und die bleibt aufregend. Das Gebäude am alten Wandrahmen in der Speicherstadt muss saniert werden. Die Ausstellung soll ins Erdgeschoss des Ex-Parkhauses Große Reichenstraße ziehen. Und das bereits 2028. Nun ist Svenja Weber kein Mensch, der Business as usual sucht. Sie mag das Gestalten, die Veränderung. Aber 2019 erlitt sie ein Burnout. Es hat sie viel Kraft gekostet, das zu überwinden. Sie ist damit sehr offen umgegangen. Und als ich das bei meiner Recherche über sie las, fragte ich mich, wieso hat diese Frau den Geschäftsführerposten beim Dialoghaus damals angenommen, wohlwissend, was da auf sie zukommt. Denn die Zahlen, die kannte sie ja. Und dass das anstrengend werden könnte, wusste sie auch. Hättest du das gemacht? Auf ihrem rechten Unterarm hat sie ein Tattoo. Da liest man, warum sie das getan hat. Du erfährst in dieser Episode außerdem, was genau das Dialoghaus eigentlich ist, wie es arbeitet und was Hamburg als Social Entrepreneur City jetzt verändern kann. Ein Tipp für die perfekte Laufstrecke am Morgen bekommst du auch gleich mitgeliefert. Und wir schauen in die Zukunft. Alles ist machbar, bis etwas dagegen spricht. Bevor wir loslegen, eine Bitte in eigener Sache. Dieser Podcast ist Teil vom Magazin der Hamburger. Im großen Format zeigt und erzählt es Hamburg und seine Menschen, wie man es selten sieht und liest. Das Magazin erscheint vierteljährlich und du erhältst es am Kiosk, im Abo oder online. Wenn du unseren wöchentlichen Newsletter noch nicht kennst, Kulturempfehlungen, exklusive Inhalte direkt ins Postfach, dann ist jetzt ein ziemlich guter Moment, ihn kennenzulernen. Einfach anmelden, kostenlos, den Link findest du in den Shownotes. Und wenn dir dieser Podcast etwas bedeutet, bewerte uns doch. Hinterlass uns ein wenig Liebe in Form von Sternchen auf deiner Lieblingspodcast-Plattform. Für dich dauert das 30 Sekunden. Für uns und vor allen Dingen für unsere Gäste macht das den Unterschied, wie oft dieser Podcast gefunden und gehört wird. Wir brauchen dich. Wir brauchen deine Unterstützung. Und jetzt geht's in die Speicherstadt, in Svenja Webers Büro. Mit Blick auf das Fleet. Draußen tutet eine Barkasse. Die Sonne scheint. Gerade haben wir uns noch einen Kaffee besorgt, im Café im Erdgeschoss. Und es wirkt alles wirklich ziemlich entspannt. Svenja, wie war dein Tag bisher?
Auch ich hatte heute einen ganz inspirierenden Tag. Wir sind dabei, an der Machbarkeit zu arbeiten fürs neue Haus. kommen wir vielleicht nachher auch nochmal drauf. Und habe mit meinem Team heute wieder Teamsitzung gehabt. Also ich gehe eigentlich motiviert raus und Stück für Stück gucken wir in die Zukunft.
Dass es diesen Ort gibt, das ist ja eigentlich gar nicht so selbstverständlich. Weil es gab eine Krise, es gab eine Planinsolvenz, es gab Restlasten aus Corona, es wurden hohe Kredite aufgenommen. Und gleichzeitig, klar, brachen die Besucherzahlen ein und die Kosten stiegen. Ein Ungleichgewicht, das euch dann 2025 eingeholt hat. Wie ist denn der Stand jetzt?
Also heute bist du in einem Haus. Wir haben sozusagen ein, was schuldenfrei ist. Und das ist das Ziel gewesen, im Prinzip ein Fundament zu setzen, was in die Zukunft blicken kann, eine Organisation zukunftsfähig zu machen. Und das war der Grund, warum wir damals die Entscheidung getroffen haben. Und heute sind wir neu firmiert. Wir haben Teilbetriebe übernommen und dürfen wieder inhaltlich arbeiten, schuldenfrei und in die Zukunft gerichtet.
So einfach war die Chose nicht, oder?
Nein. Es war, glaube ich, für keinen Akteur einfach. Es war eine sehr herausfordernde Zeit, sowohl für die Mitarbeitenden als auch für alle Stakeholder. Wir haben, glaube ich, aber mit sehr viel Zuspruch, mit sehr viel Support, mit sehr viel Zuversicht einen, wie ich finde, Weg gewählt, der eben, ich sag mal, Zukunft überhaupt ermöglicht hat. Wir haben Mitarbeitende übernommen und können so sozusagen unsere Formate weiter anbieten und haben aber keine Altlasten übernommen, die uns hindern. Ich formuliere das mal so.
Ja. Wie viele Mitarbeitende habt ihr heute?
Wir haben 81 derzeit.
Musstet ihr reduzieren? Hattet ihr vorher mehr?
Ja, wir hatten Anfang 25 96, haben dann reduziert auf 76 und sind jetzt wieder an Köpfen gestiegen.
Du hast dich ja früh entschieden, im sozialen Bereich zu arbeiten. Du warst unter anderem bei Das Geld hängt an den Bäumen. Also jetzt seit 22, glaube ich, hier an diesem Ort. Wie schmerzhaft ist es, wenn solche Projekte auf einmal bedroht sind für dich?
Also ich glaube grundsätzlich, dass wir gemeinnützige Sozialunternehmen als Wirtschaftssäule anders betrachten sollten. Oder das wäre mein Wunsch. Ich glaube, eine gewisse Systemveränderung ermöglicht Organisationen, die gesellschaftlich eine Relevanz haben oder wirken, also Schäden beheben, würde Organisationen stabilisieren. Das Thema, dass man immer auf der Suche nach Geld ist, so kann ich es vielleicht sagen, habe ich, seitdem ich im Sozialunternehmertum arbeite, weil es immer, zumindest bei hybriden Geschäftsmodellen wie unseres zum Beispiel oder Das Geld hing an den Bäumen oder bei Wir bewegen Kids, da war ich auch, da kreiert man Formate, die man anbietet, also eigene Leistungen, für die man bezahlt wird. Und gleichzeitig gibt es einen Teil der Wirkung, die einfach gar keine Leistung und Gegenleistung ist. Und ich glaube, darum geht es, das systematisch sich anzugucken und nicht nur Projektförderungen anzubieten, sondern wirklich zu gucken, welche wirtschaftliche und gesellschaftliche Relevanz oder Stabilität geben eigentlich diese Sozialunternehmen oder Organisationen eigentlich der Stadt, der Gesellschaft, den Unternehmen, welche Probleme lösen sie eigentlich? Und da ein anderes Miteinander, ich glaube, das wäre ein Wunsch. Insofern, ich kenne das Thema auf der Suche nach Geld schon seit Anfang an. Ich bin auch, als ich hier reingegangen bin, Ende 22, kannte ich die Zahlen. Es war kein wirtschaftlich gesundes Unternehmen. Insofern, ich hatte keine Angst, ich hatte Respekt davor, wie wir das hinbekommen. Und dass wir dann die Entscheidung getroffen haben, in die Insolvenz zu gehen, war einfach zu dem Zeitpunkt, wo wir gemerkt haben, dass wir mit allen Partner und Partnerinnen, die wir hatten, nicht mehr runterkommen von diesen Schulden. So, das heißt, es gab eigentlich nur ein entweder wir schließen oder wir retten etwas und dann auch gleich in die Zukunft und unter welchen Voraussetzungen ist das möglich. Und das war dann das Mittel der Wahl, ich sag mal, oder das notwendige Mittel, was wir was wir gewählt haben.
Du hast sehr oft Zukunft gesagt in unserem kurzen Gespräch. Das finde ich, man merkt schon, du bist ein Mensch, der vorausschaut. So, da ist so eine gewisse Energie so im Raum. Was hat dich denn bewogen, ausgerechnet hier anzudocken in diesem Unternehmen?
Habe ich mir diese Frage gestellt? Also klar, ich habe mir die Frage gestellt, bevor ich Ja gesagt habe. Aber ich habe mir das angeguckt und ich habe einfach gesagt, dass ich fand die Aufgabe spannend, Nachfolge von Andreas Heinecke, von dem Gründer, also die Nachfolge. Ich glaube, dass es Dialog im Dunkeln oder Dialogformate auf jeden Fall geben muss. Als ich hier die ersten Male drin war und das Team kennengelernt habe, seitdem weiß ich, dass jeder Arbeitsplatz, der hier ist, einfach eine Wertschöpfung ist. Das heißt nicht nur für die Person, die einen Arbeitsplatz hat hier, sondern auch für jeden Besucher, für jede Besucherin, die hier reinkommt, geht mit etwas raus. Und ich glaube, dass man mit dieser Organisation etwas bewirken kann. Und die Internationalität hat mich auch gereizt. Das waren alles so Komponenten, wo ich gesagt habe, irgendwie wird es funktionieren. Ich wusste noch nicht genau wie. Ich hatte ein paar Ideen und Ansätze. Aber ich bin ja auch nicht alleine. Und ich glaube, darum geht es ja auch, immer zu gucken im Team, was machen wir, wie kann es aussehen, zu lernen. Man geht nach vorne, es funktioniert nicht, man geht wieder zurück, man muss es neu denken. Ich denke häufig in Allianzen, in Partnerschaften.
Wie war das am Anfang für dich?
Ich glaube, am Anfang habe ich mir mehr Gedanken gemacht, ob ich etwas richtig oder falsch mache. Also ja. Ich bin hier am Anfang, ich weiß noch, ich weiß gar nicht, wen ich getroffen habe, aber ich bin reingekommen und gesagt, hallo, ich bin Svenja und wie schön, dass wir uns jetzt sehen und dann zum Abschluss nochmal, dann sehen wir uns nachher. So, und ich habe mir dann überlegt, darf ich das so sagen? Also einer blinden Person, einer sehbehinderten Person, sehen wir uns nachher. So, und das, was ich gemacht habe, ist einfach, ich habe gelernt, dass für mich ist das hier ein Geschenk, weil ich kann alle Gedanken, die ich habe, teilen in einem Raum und kann sagen, sag mal, wie mache ich denn das am besten oder wie begegne ich dir oder wie empfindest du das, wenn das und das passiert? Das heißt, für mich ist das hier wie so ein Lernort, den ich eben auch mit rausnehme. Also ich achte anders auf Menschen, denen ich begegne und habe einfach diese Unsicherheiten vielleicht manchmal nicht in der Begegnung von anderen. Und Gebärdensprache, ich bin zum Beispiel, ich würde wahnsinnig gerne Gebärdensprache können, habe es bis heute noch nicht geschafft.
Immer noch nicht?
Nein, immer noch nicht. Ich habe es auf jeden Fall auf meiner Bucketlist, To-Do-Liste. Und was ich aber gelernt habe, ist, dass es nicht darum geht, Gebärdensprache zu sprechen, sondern tatsächlich, dass wir trotzdem offen in einen Dialog gehen. Und wenn es nur, wie du sagst, Gestik, Mimik, wenn ich eine Idee habe, was könnte ich jetzt, wie könnte das in Gebärden sein? Es ist nicht weit voneinander entfernt manchmal. So, und es geht einfach nur in die Verbindung zu gehen. Ich glaube, das ist es. Wie gehe ich mit einem anderen Menschen in die Verbindung? Und da lerne ich auch noch jeden Tag. Also.
Dann ist das etwas, was du von Natur aus mitbringst, diese Bereitschaft, auf Menschen zuzugehen und vielleicht eine gewisse Empathie, eine Dialogfähigkeit?
Ich würde jetzt sagen, ja.
Woher kommt das?
Woher kommt sowas? Ich kann es dir nicht genau sagen, aber ich finde es bereichernd. Also ich ziehe Energie aus Begegnungen und ich glaube ganz fest daran, dass wir stärker sind gemeinsam und dazu gehört, dass ich offen bin für andere Perspektiven, für andere Kulturen, offen zugehe auf andere Menschen.
Manchmal ist das ja etwas, was man vielleicht in Kindheit und Jugend schon gelernt hat, wo es so irgendeine Blaupause gab. War das bei dir vielleicht so?
Und wenn, kann ich mich leider nicht erinnern. Also, ich glaube, es hat was mit Charakter, also oder ich kann es dir gar nicht genau sagen. Für mich ist es, wie gesagt, eine Bereicherung, auf Veranstaltungen zu gehen oder neue Menschen kennenzulernen. Natürlich gibt es bei mir auch manchmal zu viel, ne? Da muss ich mich rausnehmen und dann ist es zu viel. Aber grundsätzlich glaube ich, ich kann dann gestalten. Also ich kriege neue Impulse, Dinge kommen zusammen. Wenn jemand was erzählt, denke ich mir, Mensch, das kann man doch mit dem zusammenbringen. Und wieso hat der noch nicht mit dem geredet? Und so geht das dann in meinem Kopf. Das ist für andere vielleicht anstrengend, aber für mich ist das tatsächlich bereichernd.
Ein Garten der Ideen, wenn man so möchte, ja, in diesem Kopf. Nun hat dieser Kopf ja aber auch, der ist ja auch mal an seine Grenzen gekommen, ne?
Ja.
Du hast vor einigen Jahren über deinen Burnout gesprochen, öffentlich, und du hast das als Wendepunkt beschrieben, mhm, in Gesprächen, die ich gelesen habe. Und ich habe mich gefragt, als du hier angedockt bist und dann diese Planinsolvenz begleitet hat, bist du da auch an deine mentalen Grenzen vielleicht gekommen, an deine psychischen Grenzen, wo du sagst, oh, das ist jetzt gefährlich?
Ich würde nie sagen, das ist gefährlich, aber wenn man einmal im Burnout war, was im Nachgang für mich ein Geschenk war, aber lernt man sich, glaube ich, besser einzuschätzen. Das heißt, ich treffe Entscheidungen bewusster. Ich bin auch nicht in allem gut, aber man wird besser. Und ich realisiere schneller Erschöpfung. So. Also während ich, und dann, das hat mir geholfen, aber gar nicht nur in der Insolvenz, in dem Insolvenzzeitraum, sondern auch in allen anderen Bereichen, dass man einfach, ich formuliere es, wenn man diese Erschöpfung spürt, dass man dann einfach schneller in den Ausgleich geht. So, und so kann man das besser balancieren. Das ist das, was ich für mich gelernt habe. Also Sport zum Beispiel oder wenn ich einen Tag habe, wo ich nicht so gut funktioniere, dann erlaube ich mir 2 Stunden etwas anderes zu machen und dann wieder reinzugehen, weil ich ja auch keine 9-to-5 Arbeitszeiten habe. Also ich arbeite, wenn ich, wie soll ich das sagen? Ich habe kein Privat- und Arbeitsleben, geht, glaube ich, bei mir manchmal ineinander über.
Du bist nicht die Work-Life-Balance-Frau.
Boah, dadurch, dass mein Beruf eher meine Berufung ist, ist immer die Frage. Also
ist ganz gefährlich aber eigentlich, ne?
Das weiß ich gar nicht genau, weil ich glaube, wenn man eine gute Balance hinbekommt, also ich gehe manchmal mit meinen Kindern zum Beispiel frühstücken morgens, wenn andere das nicht tun würden, arbeite aber Samstagabend oder Sonntagmorgen, wenn meine Kids noch schlafen. Also ich glaube, es geht immer darum, wann kannst du gut arbeiten? So. Und es geht immer darum, Aufgaben zu schaffen und nicht Zeiten zu schaffen. Das ist so meine Idee von Arbeiten.
Du hast gesagt, das war im Grunde ein Geschenk, das Burnout, hast du später gemerkt. Wie genau, was genau ist denn das Geschenk, das dir da in dieser erstmal auf den ersten Blick nicht schönen Verpackung geliefert worden ist?
Also ein Burnout ist zu dem Zeitpunkt, wo man es hat, überhaupt gar kein Geschenk.
Nein.
Also ich habe alles, ich habe damals, konnte ich nicht mehr aufstehen irgendwann. Und das ist schon ein Gefühl, wenn du dauerhaft immer funktionierst und immer denkst, dich kann nichts umhauen, dann ist das ganz, ganz schwierig. So, und was ich gelernt habe für mich ist, ich weiß, was mich anstrengt. Ich weiß, wo ich gute oder schlechte Energien habe. Ich weiß, wo ich meine Kraft einsetze oder auch nicht. Und ich kann mich besser abgrenzen. Ich sage auch manchmal Nein mittlerweile, auch ein Learning, und halte aus, dass mein Gegenüber mich dann vielleicht nicht so gut findet. Also nur so kleine Schritte, die einem helfen, einfach auf sich selber zu achten. Also mehr Achtsamkeit.
Und zu den Ritualen gehört dann, du hast es angedeutet, wahrscheinlich Sport. Welche Sportart betreibst du denn?
Ich gehe gerne laufen und ab und zu gehe ich ins Gym.
Was ist deine Lieblingslaufstrecke? Das finde ich immer spannend, wenn Leute sagen, sie laufen gerne. Da hat man tolle Tipps gelegentlich.
Ah, ich laufe immer Heinzpark und dann Richtung Ohlsdorf und dann auf der anderen Seite wieder zurück. Das ist morgens eine Strecke, sind so 45 Minuten. Es ist nicht zu viel los und super schön am Wasser.
Hörst du dabei Dinge oder lässt du deinem Hirn Freiraum?
Nee, ich höre Dinge. Das sind dann, ich höre Dinge. Also ich höre nicht Dinge, sondern ich höre Musikstücke.
Hast du einen Künstler, der dich immer glücklich macht morgens?
Oh mein Gott, habe ich einen Künstler. Gott, jetzt oute ich mich. Meine Tochter sagte mal, oh Gott, Mami, jetzt darfst du. Also ich bin ein wahnsinniger Fan der 80er Jahre. Das höre ich dann rauf und runter. mich sind
die 80er Lieder, die ja Lieder, vielfältig, die man sich, ne?
Da denkst du, sowas wie Alpha will oder bist du, ja.
Ja, ich mag auch deutsche 80er. Also,
jetzt sind wir Guilty Pleasure, also, ne? Da genau, überlegst du, was du hier preisgibst.
Also meine Tochter würde sagen, oh Mama, dein Musikgeschmack ist unterirdisch. Ja, aber ich kann dir sagen, ich bin total glücklich, wenn ich mit meiner Schwester Karaoke singe und wirklich norddeutsche Bälle, 80er Jahre. Es ist, habe ich mich jetzt mal geoutet.
Das finde ich aber total vertretbar, also die 80er Jahre, auch Karaoke. Ich mag Singen auch, gibt es ja auch Studien, Singen macht wahnsinnig glücklich und befreit. Karaoke, geht ihr dann in die Thai-Oase oder macht ihr das zu Hause im Wohnzimmer?
Also ich war auch schon ein paar Mal in der Thai-Oase, aber vor allem machen wir es, glaube ich, im Wohnzimmer. Wir hatten mal eine Idee, dass wir die Thai-Oase dunkel machen und dann Karaoke im Dunkeln. Wäre auch nochmal ein Format. Aber ja.
Was glaubst du, wie lange ist deine Liste dieser Ideen, die in diesem Kopf schlummert, die irgendwann vielleicht mal in die Realität wollen? Hast du da noch einen Überblick?
Ich glaube, die Ideen, die in die Realität wollen oder die in die Realität kommen, die kommen auch in die Realität. Und vielleicht ist es bei mir so, dass Ideen einfach aufpoppen und das ist dann so der Weg. Also das heißt, ich habe die eine Idee, die kann ich nicht eins zu eins umsetzen. Dann braucht es Akteure, die vielleicht nicht mitmachen. Und dann ist das so ein Weg, bis dann das Ziel, vielleicht das Ziel sieht gleich aus, aber der Weg sieht anders aus. Mhm. Also ich habe Visionen und Ideen und ob dann der erste Weg sozusagen der Weg ist, wie ich zum Ziel komme, steht dann in den Sternen geschrieben. Ist es meistens nicht, sondern meistens kommt irgendwas auf einen zu und dann nimmt man nochmal einen Umweg. Aber also Ideen habe ich ohne Ende.
Lass uns mal auf dich und Hamburg schauen. Du bist ja in Hamburg geboren. Mhm. Du bist wo in Hamburg aufgewachsen?
In Wellingsbüttel.
In Wellingsbüttel. Du bist unter anderem in Oxford gewesen, du bist dort zur Schule gegangen. Mhm. Ist das richtig? Mhm. In Australien, du hast in Kanada gelebt und jetzt bist du wieder hier. Warum?
Die Frage verstehe ich gar nicht.
Okay.
Ich hatte in Sydney ein Erlebnis. Also früher dachte ich immer, oh Gott, ich muss in New York leben, ich muss irgendwo anders leben, weil ich fand Hamburg dann irgendwie langweilig. So, dann saß ich in Sydney auf der Bridge mit Backpackern und jeder erzählte so von, wo er herkommt. Und es waren wirklich Menschen aus Hongkong, New York, ganz unterschiedliche Länder. Und dann guckten sie mich alle an und du und ich so, naja, aus Hamburg. Und die Begeisterung für Hamburg oder das Interesse an Hamburg war genauso groß wie mein Interesse eigentlich an New York. Das heißt, ich glaube, da wo wir herkommen, das zu schätzen und das wirklich wahrzunehmen und es nicht zu vergleichen mit anderen Städten, wo man dann vielleicht immer hin müsste. Das war so ein Moment, wo ich dachte, was ist eigentlich Hamburg für mich? Und dann bin ich zurückgekommen, vor allem weil meine Familie hier ist. Bin ein Familienmensch. Meine Freunde sind hier. Wasser. Und ich finde einfach, es ist eine sensationelle Stadt. Also ich liebe diese Stadt einfach. Ich fliege gerne oder ich fahre gerne irgendwo anders hin, aber ich komme sehr gerne immer wieder zurück.
Was
auch so unterschiedlich.
Ja, was macht denn diese Stadt so sensationell?
Ich glaube, es ist eine diverse Stadt, wo es ist nicht schwarz-weiß, es geht so ineinander über. Unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Szenerien, Gastronomie, Kulturerlebnisse. Also es hat, finde ich, von allem etwas. Und es hat irgendwie sowas Hanseatisches. Ich kann das gar nicht genau sagen. Es hat nichts, es ist so, wie nennt man das? Es muss nicht nach draußen schreien, was es ist, sondern es ist es einfach.
Mhm.
Weißt du, was ich meine?
Ja.
Also das Tor zur Welt, die Hanse, keine Ahnung, so ganz viele Dinge verbinde ich irgendwie hier mit Bescheidenheit, aber Qualität. So.
Du lebst im Winterhude inzwischen. Was kann der Stadtteil besonders gut?
Also damals galt es einen Standort zu finden, wo direkt eine U-Bahn ist. Das ist Hutfalker Straße gegeben. Wir haben einen Hund oder ich habe einen Hund. Das heißt, der Park ist genau nebenan. Und ich mag es, weil man morgens im Hoodie und Jogginghose, was ich liebe, einfach rausgehen kann und kein interessiert ist. Und auf der anderen Seite kann man hat man schöne Cafés, schöne Restaurants, gibt es gibt schöne Orte einfach in Winterhude.
Läuft der Hund morgens mit?
Ja, der Hund läuft morgens mit.
Was ist das für ein Tier?
Es ist ein Tierschutzhund aus Belarus. Und er ist ungefähr 45 Zentimeter groß und ein Mischling.
45 Zentimeter ist noch nicht ganz Kalb oder kleines Pony, aber doch ein größeres.
Genau, ist ein größeres, ist aber auch ein Bürohund, kann nämlich nicht so gerne alleine sein oder ist ungern alleine. Heute ist meine Tochter aus Köln da, das heißt, heute ist er nicht da. Aber ansonsten kennt jeder ihn hier im Büro und ist wahrscheinlich auch schon mal mit ihm Gassi gegangen.
Die Tochter aus Köln, du hast zwei Töchter?
Ich habe einen Sohn, der ist 15 und eine Tochter. Die ist 21.
Es gibt ja immer so Glaubenssätze, die gibt man vielleicht gerne seinen Kindern mit auf den Weg. Hast du einen, den du deinen Kids mit auf den Weg gibst oder gegeben hast, immer noch gibst?
Naja, ich habe einen, also vertraue deiner Intuition und das ist das eine. Also, dass wir viel mehr unserer Intuition vertrauen sollten und auf der anderen Seite, dass wir eigentlich alles haben, um das zu tun, was wir tun wollen. So, und es gibt immer viele Argumente, warum etwas nicht geht, aber erstmal probieren und machen, also nicht so schnell aufgeben. Das sind so Dinge, die ich ihnen mitgebe und immer darauf zu achten, dass es das ist, was sie selber machen wollen und nicht, was andere wollen. Das ist, glaube ich, auch noch so ein Thema.
Du hast einen Schriftzug auf dem rechten Unterarm. Genau. Was steht da?
Vertraue deinem Herzen, steht da.
Ah.
Ist so wie Vertraue deiner Intuition. Ja. Weil ich glaube, ganz häufig wissen wir schon, was für uns gut ist oder haben Bauchgefühl. Und das leitet uns, glaube ich, eigentlich leitet es uns das schon sehr gut.
Aber es ist schon ganz gut, auch sein Hirn mitzunehmen, ne?
Klar, es ist immer.
Ja.
Herz und Verstand.
Herz und Verstand. Seit wann hast du diesen Schriftzug?
Wenn ich jetzt sage 22,
dann hat das eine Aussage.
Dann hat das eine Aussage, oder?
Aber man kann Dinge natürlich auch überinterpretieren. Aber es hängt schon zusammen.
Ich glaube, es hängt mit einem, nicht nur mit dem, es hat immer privat und beruflich, also miteinander zu tun. Es gab so eine Veränderung und ich glaube, dann war das für mich so eine Orientierung. Also auf meinen Bauch zu hören.
Du wirkst auf mich sehr positiv. Hast aber gesagt, du kennst es, dieses gerade für Sozialunternehmen, dieses, ich muss Geld suchen. Und dann kommen immer so diese Projektförderungen dazu, die sind dann zeitlich begrenzt. Da muss man mal wieder einen Förderantrag schreiben. Jeder, der immer so einen Förderantrag formuliert oder geschrieben hat, weiß, das ist ein Painpoint. Macht dich das manchmal müde?
Ja.
Und was machst du dann?
Weiter. Nein, ich tatsächlich bin ich gerade wieder dran. Also mein Ziel ist es, wir sind ja eine global agierende gemeinnütziges Sozialunternehmen. So, und mein Ziel ist es, diese Organisation nachhaltig wirtschaftlich und wirkungsvoll zu stabilisieren. So, und ich stelle mir jedes Mal die Frage, wie kann das aussehen? Da alle, die in diesem Bereich arbeiten, wissen, dass man eigentlich nur planen kann, ich sag mal, ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr. Viele Förderanträge, hast du gesagt, sind eben projektweise. Wenn ich 6 Anträge stelle, zu einem Zeitpunkt, weiß ich überhaupt gar nicht, ob irgendeiner angenommen wird oder nicht. Und so, glaube ich, gilt es für mich, mir immer wieder das System anzugucken und die Akteure. Das heißt, einmal die, die betroffen sind, und einmal die profitieren und daraus etwas zu machen mit zum Beispiel der Social Entrepreneur City Hamburg ist jetzt hat Hamburg, damit ist Hamburg einen großen Schritt weitergekommen. Das heißt, systematisch zu gucken, wie Sozialunternehmen als Wirtschaftssäule, als stabilisierende Wirtschaftssäule eigentlich mitgedacht werden können. Und darum geht es mir so ein bisschen. Das heißt, ich versuche, klar, unsere Wirkung durch Stiftungen, durch Unternehmen, für die wir Themen aufgreifen wie Fachkräftemangel, für die Stadt, wo wir aufgreifen, die Arbeitslosenquote von Menschen mit Behinderung geht gegebenenfalls runter oder sollte runtergehen. Bildung, inklusive Bildung, das heißt, diese Themen, die wir adressieren, umzuwandeln in einen Wert. So, und das so ein bisschen systematischer, nicht nur für uns, sondern auch für andere Sozialunternehmen, selbstverständlich zu machen. Das ist so meine, ich glaube, da muss ich noch was tun.
Nun, auf der anderen Seite gibt es dann auf einmal so Nachrichten wie Hamburg bekommt eine neue Oper geschenkt. Mhm. Sind das Momente, wo man sich auch manchmal, wo man nicht nur müde ist, sondern sich auch wirklich ärgert?
Boah, nein, tue ich tatsächlich. Ich ärgere mich darüber nicht, weil ich glaube, das ist ein Projekt. Mhm. So, das ist kein Systemwandel. Und ich würde lieber gerne am Systemwandel arbeiten. Und wenn Herr Kühne dort eine Oper hinsetzen möchte, dann wird das für Hamburg mit Sicherheit einen großen Mehrwert haben, ob das dann touristisch gesehen ist, wirtschaftlich gesehen, schafft auch wieder Arbeitsplätze. Also man kann sich darüber aufregen. Nur es lohnt sich für mich einfach nicht. Ich kann mich jetzt über die Oper aufregen. Ich muss aber, ich habe hier eine Organisation und im Gesamtkontext die Sozialunternehmen in Hamburg, die wir, glaube ich, stärken müssen. Und ich überlege dann eher, wenn ich Herrn Kühne treffen würde, keine Ahnung, 1 Euro jedes Ticket für die Oper geht in einen Wirkungsfonds für Sozialunternehmen in Hamburg. Also wie kann ich Dinge kombinieren? Wie kriege ich Profit plus Haltung? Wie denke ich nicht Systeme unterschiedlich? Da ist das Sozialunternehmertum, hier ist die profitorientierte Wirtschaft, sondern wie kann ich aus den Zielen, die wir für Hamburg haben, und wir wollen ja Hamburg wirtschaftlich stabil haben, aber nicht nur wirtschaftlich stabil, sondern auch gesellschaftlich stabil. Das heißt, wie kommen wir eigentlich von dem großen Ziel und welche Akteure braucht es eigentlich, die alle ihren Beitrag dazu leisten? So, und ich versuche immer so zu denken.
Ist diese Denkweise das, was du mit den Worten realistische Utopistin beschrieben hast?
Ich glaube, ich wollte mal ein Buch schreiben, das hieß Realismus fax Idealismus. Entschuldigung, diese Wörter. Aber also mir geht es eigentlich darum, dass Utopien, ich brauche Utopien, weil ich Zukunft, ich glaube, dass die Zukunft, dass wir Zukunft gestalten können. Und dass es ganz viele Dinge gibt, an denen wir uns aufhalten können. Also klar, Kriege, es gibt ganz viele negative Dinge, die uns beeinflussen. Und trotzdem hat jeder von uns eine Kraft und gemeinsam sind wir eben noch stärker. Das heißt, ich glaube in erster Linie, dass wir Dinge erreichen können. Und das macht vielleicht auch manchmal andere Leute ein bisschen wahnsinnig, weil ich denke, es gibt kein Nein, wir gucken jetzt erstmal, wir gucken uns das jetzt mal an. Und dann gibt es die Realität, die auf einen einprasselt. Und ich bin schon jemand, der sagt, okay, ich habe eine Idee, ne? Da muss ich erstmal gucken, funktioniert das? Und wenn die Realität mir aufzeigt, dass es eben einfach nicht so geht, wie ich das mir vorstelle, dann bin ich durchaus auch in der Lage, andere Entscheidungen zu treffen. So, das meine ich mit Realismus. Der begegnet einem immer wieder und dann sagt man, okay, da wo ich hin möchte, komme ich jetzt nicht hin. Also höre ich jetzt hier erstmal auf. Heißt aber nicht, dass ich nicht 3 Monate später den Weg anders nochmal aufgreife.
Du hast als letztes, habe ich gesehen, und an den Annemarie-Dose-Preis verliehen bekommen. Wie wichtig sind dir solche Wertschätzungen?
Also ich glaube, es ist für mich, es ist nicht meine Kernkompetenz, stolz zu sein auf mich, kann man vielleicht sagen. Ich glaube aber auch nicht, dass ich es alleine geschafft habe. Und da hake ich vielleicht immer so ein bisschen. Das heißt, wenn ich so einen Preis bekomme, ist der Preis für etwas, was ich nie ohne andere geschafft hätte. Und das führt vielleicht immer dazu, dass ich dieses Stolzsein habe ich in dem Sinne nicht oder fällt mir auch schwer.
Was würden denn enge Freunde über dich sagen, was wir in keiner Pressemitteilung lesen und so einfach über dich erfahren? Was meinst du?
Also mit Sicherheit kreatives Chaos, würden sie sagen. Sie würden mit Sicherheit sagen, loyal, verbindlich. Und wenn es eine Herausforderung gibt, dann, oder wenn es irgendwas gibt, was nicht gelöst werden kann, dann würden sie mich anrufen.
Aber was sind so Sachen, wo du sagst, ey, da bin ich echt richtig, richtig schlecht drin. So richtig schlecht.
planen zum Beispiel. Also eben, wie soll ich das jetzt sagen? Also Struktur und Prozesse sind gar nicht meins. Das heißt, ich arbeite am liebsten wie in so einem Atelier. Das heißt, ich arbeite auf 3 Projekten gleichzeitig oder 3 Ideen gleichzeitig. Und dann habe ich meistens so Flipcharts oder irgendwelche Wände, auf die ich irgendwas malen kann, weil ich eben sehr visuell bin. So, und dann braucht es natürlich, wenn ich da irgendwas hinkritzel, braucht es dann eine Übersetzung in ein manchmal auch Dokument, was andere Menschen verstehen. Mhm. So, und da bin ich immer sehr happy, dass es Menschen gibt, die das dann strukturieren können mit mir, um es in etwas zu bringen, was auch in der Übersetzung in der Organisation funktioniert.
Dialog im Dunkeln ist für mich total verhaftet hier in der Speicherstadt. Aber hier wird saniert und dann müsst ihr leider gehen. 2028. Wie sieht's denn da aus? Gerade jetzt.
Also ich verbinde den Umzug vor allem mit einer Chance, barrierefrei zu werden. Ich glaube, dass wir uns grundsätzlich in der heutigen Zeit immer mal wieder darauf einstellen werden müssen, dass die Dinge, wie wir sie gewohnt sind, sich verändern werden. Und ich versuche und ich glaube auch ganz fest an dem neuen Ort dran, dass das eine absolute Chance ist. Also wir sind gerade in der Machbarkeit, das hatte ich vorhin schon erwähnt.
Ein Parkhaus wollt ihr erobern.
Genau, wir erobern ein Parkhaus und schaffen ein Begegnungs- und Lernort, eine Kultureinrichtung, die wirklich an einen zentralen Punkt kommt, nämlich die Domachse und von der Stadt in die Hafen City. Und ich glaube, dass dieser Ort uns neue Möglichkeiten bietet. Wir haben hier circa 3.360 Quadratmeter, die wir nicht monetarisieren können, so kann ich es jetzt sagen. Viele Freiflächen und wir haben in den letzten 25 Jahren viel gelernt. Das heißt, wir können an den neuen Ort gehen mit weniger Quadratmetern und können einfach unsere Formate und Interaktionen nochmal, ich sag mal, optimierender dort entwickeln und reinsetzen. Und wir können auch ganz viele andere Dinge dort vor Ort machen. Vor allem ist es aber barrierefrei. Also es ist, wir haben nicht mehr wir müssen hier teilweise Menschen im Rollstuhl die Treppen hochtragen, was heutzutage als Organisation, die für Inklusion steht, eigentlich, wie soll ich das sagen, das
schwierig ist.
Nicht nur schwierig, ist es nicht vorstellbar.
Machbarkeitsstudie, wie weit ist denn das? Wie realistisch ist denn die Utopie, dort in dem Parkhaus das Dialoghaus zu positionieren?
Es ist natürlich verbunden mit, ich sag mal, also unterschiedliche Akteure müssen, glaube ich, gemeinsam diese Idee umsetzen wollen. Weil wir schaffen einen Ort, der, wie du eben sagst, es ist ein Parkhaus derzeit. Es bleibt ein Teil, bleibt ja auch Parkhaus. Das heißt, sowas hat immer auch was mit Finanzierung zu tun. Ich glaube, es wird ein ganz wundervoller Ort in Hamburg, kann es werden. Aber es hängt natürlich auch davon ab, ob das, was wir in der Machbarkeit entwickeln oder das, was wir dann daraus entwickeln, gemeinsam mit anderen Akteuren auch umsetzbar ist. Im Moment gehe ich davon aus, dass wir das schaffen.
2028 klingt noch so weit weg, aber eigentlich ist es das nicht. Und ich kann mir vorstellen, dass so ein Umzug einer Ausstellung in diesem Ausmaße, die ja doch hier sich inzwischen über die Jahre eben entwickelt hat, jetzt auch nicht innerhalb von 2 Monaten geht. Wie realistisch ist das Timing?
Das Timing hängt davon ab, dass hier die Kaimauern saniert werden. Das heißt, wir haben einen gewissen Druck und die Akteure sprechen sich zeitlich immer wieder ab. Ich gehe davon aus, dass das realistisch ist.
Aber wird nochmal ein Kraftakt, oder?
Dem würde ich jetzt nicht widersprechen, aber wie du mich kennengelernt hast, glaube ich an die Dinge, bis das Gegenteil bewiesen wird. Und dann glaube ich daran, dass es Lösungen gibt, weil wir eben mit allen Akteuren einfach auch immer wieder im engen Austausch sind. Und dann werden wir uns eine Lösung überlegen, wenn es heißt, 28, 29 funktioniert nicht. Bis jetzt funktioniert es.
Lass uns nochmal Appetit machen auf diesen Standort, denn wie du schon sagst, wir sind ja noch an diesem Standort oder besser ihr. Heute ist Montag, im März ein sonniger Tag, da hat das gute Stück hier zu. Aber Von Dienstag bis Sonntag?
Sonntag,
genau. Hat es offen, von wann bis wann?
Von 10 bis 17 Uhr. Und es gibt mittlerweile auch andere Öffnungszeiten. Jeden zweiten Donnerstag machen wir ein Afterwork. Wir haben Dinner in the Dark. Das ist immer am Donnerstag, Freitag, Samstag. Insofern, es gibt genügend Möglichkeiten, uns zu besuchen.
Ist es empfehlenswert, vorher Karten zu sichern, zu ordern? Oder ist das eine Sache, wo ich auch sagen kann, ich möchte spontan heute einfach mal mir das anschauen nochmal?
Also bei den Formaten Dialog im Dunkeln und Dinner in the Dark ist es immer, ist mit Sicherheit besser, im Vorfeld zu gucken, wann es Slots gibt und sich Karten zu sichern. Und ansonsten haben wir aber auch immer Interaktionen hier im Haus, die man spontan besuchen kann. Und wir freuen uns auf jeden.
Für Menschen, die zum ersten Mal hierher kommen, hast du einen speziellen Tipp?
Ich glaube, Dinner in the Dark ist etwas, was auf jeden Fall jemand mal mitgemacht haben sollte. Mhm. Wenn ich etwas empfehlen würde, ist natürlich vielleicht beim ersten Besuch Dialog im Dunkeln, beim zweiten Besuch Dialog im Stillen, beim dritten Besuch Dinner in the Dark. Und wenn ich dann noch in einem Unternehmen arbeite und ein Team führe, dann einen Workshop zu machen zum Thema Team und Kommunikation mit Still oder Dunkel, dann wäre das jetzt meine Empfehlung.
Ich persönlich kenne Dialog im Dunkeln, Dialog im Stillen kenne ich nicht. Möchtest du noch kurz erzählen, was denn Dialog im Stillen jetzt auszeichnet spezifisch?
Sehr gerne. Wir haben also gehörlose Guides und du gehst als hörender Mensch, bekommst du sozusagen Kopfhörer auf und gehst dann durch eine Ausstellung und bist dann in einer nonverbalen Kommunikation, wenn du so möchtest.
Wir vom Hamburger sind naturgegebenermaßen Hamburg verliebt und begeistert, deshalb noch ein noch zusätzlicher Werbeblock. Ihr kommt auch zu den Unternehmen mit euren Workshops, ne?
Ja,
das wir nur noch mal am Rande.
Wir haben eine mobile Ausstellung entwickelt zum Thema Behinderung und zum Thema Zusammenarbeit, zum Thema Integration in Arbeitskultur und wir kommen auch in Unternehmen.
Und wenn wir jetzt noch mal in die Utopie schauen, und in deinen Kopf und in diese ganzen Pläne, die da lauern und wuchern. Du hast schon gesagt, wenn ich einen Wunsch hätte am Anfang, diese Formulierung, ich möchte die nochmal aufnehmen. Wenn du dem Universum einen Wunsch senden könntest und das Tolle ist, dieser eine Wunsch, der wird auch wahr. Welcher Wunsch wäre das?
Ich glaube, dass mein Wunsch aus den letzten 13 Jahren ist, dass gemeinnützige Organisationen, die für die Gesellschaft wirken, dass sie aus immer wiederkehrenden existenziellen Herausforderungen kommen, um einfach in ihrer Aufgabe arbeiten zu können. Und ich glaube, das würde ich mir wünschen, weil dann steht die Wirkung im Vordergrund und nicht die Finanzierung. Das heißt nicht, dass ich nicht an Wirtschaftlichkeit glaube, aber es heißt, dass ich mir das wünschen würde, weil dann können wir noch mehr gemeinsam an den Herausforderungen arbeiten, die es gibt in Hamburg und Lösungen entwickeln.
Ja, bitte, lass das wahr werden. Das ist ein super Wunsch, findet ihr nicht auch? Ich hoffe, du bist jetzt neugierig geworden auf das Dialoghaus hier in Hamburg. Ich packe dir auf jeden Fall den Link zur Homepage in die Shownotes, damit du deinen Besuch dort besser planen kannst. Und den Link zum Hamburger, zum Magazin und zum Newsletter findest du dort auch. Und damit nähern wir uns dem Ende dieser Folge. Grüße und Liebe gehen raus an unseren Sounds and Pods Post-Producer Stefan Endrichkeit, an Laura Matta-Morosch für das Cover-Artwork und natürlich an Svenja Weber, dass sie sich die Zeit genommen hat für uns. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann empfehle sie unbedingt weiter. Empfehle sie Freunden und Freunden, Familie, abonniere den Podcast, teile ihn. Wir brauchen dich. Und schreib uns bitte gerne. Fragen, Themenideen, Anmerkungen, wir freuen uns. Mail hello@soundsandpods.studio. Ich schreibe euch das in die Shownotes. Wir freuen uns echt, wenn wir von dir hören. Wir hören uns wieder am 15. Juni. In 2 Wochen serviert mein Kollege Boris Rogosch wie gewohnt kulinarischen Hörstoff. Bleib gesund und lass dich nicht unterkriegen. Ahoi! Thank you.
Dies ist eine Produktion von Sounds und Pods Hamburg, Studio für kreative Audioformate.